Und habe festgestellt, dieses Co-Hosting ist doch ein sehr interessantes Thema für diejenigen, die wirklich sagen, ich möchte unbedingt in dieses Thema rein, habe aber wirklich kein Eigenkapital.
Herzlich willkommen zum Unternehmer-DNA-Podcast. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und hier geht es rund um die Themen des Unternehmerdaseins. Egal also, ob du gerade am Anfang stehst oder bereits ein erfolgreiches Unternehmen führst. Du profitierst hier von den Erfahrungen anderer Unternehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Jess, ja, lieben Dank, dass du heute Zeit genommen hast, denn das muss ich sagen, und das war gerade, als wir gestartet sind, eigentlich bin ich sehr pünktlich. Ich hoffe, du sagst jetzt nichts Falsches. Und heute war ich vorher beim Zahnarzt und dachte so, oh nee, hoffentlich schaffe ich es pünktlich, hoffentlich schaffe ich es pünktlich.
Ja.
Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Zeit ist unheimlich wichtig und darum bin ich umso happier, Jess, dass du dir heute die Zeit nimmst, denn ich sag mal ein, zwei Worte zu Jess und
Ja.
dann wird sie sich sicherlich selbst vorstellen. Sie ist in der Kurzzeitvermietung tätig. Wir haben uns im Versicherungsbereich kennengelernt, weil wir die Apartments in unserem Febo-Konzept abgesichert haben, und Jess hat das Ganze Stück für Stück aufgebaut und hat jetzt aktuell echt ein schönes Asset da aufgebaut. Sie wird uns sicherlich gleich nochmal abholen. Bevor ich zu tief reingehe, Jess, stell dich doch einmal kurz vor für die Zuschauer, für die Zuhörer. Wer bist du und vor allem, wie bist du zur Kurzzeitvermietung gekommen?
Ja, also ich bin die Jazz, komme jetzt aus München, mit frisch dahin gezogen, ich glaube im März, fühlt sich aber teilweise auch schon ein bisschen so an, als würde ich schon seit Jahren hier wohnen.
Also hast du
Hab
jetzt schön Wiesen hinter dir, ja?
ja,
Oder
ich habe.
nee, es sind ja sogar noch Wiesen.
Nee, die sind vorbei.
Ach, die sind schon vorbei, okay.
Die sind schon vorbei, genau. Einmal war ich da drauf gewesen, war auch richtig spannend. Ich hatte eine gute Freundin, die sich da sehr gut auskannt, und das war auch sehr gut, weil man sollte
Ach,
sich da auf
cool.
jeden Fall gut informieren. Naja. Auf jeden Fall komme ich aus dem Norden. Ich bin in Brake aufgewachsen. Das ist in der Nähe von Oldenburg, und habe sehr lange, ich glaube 12, 13 Jahre in Bremen gelebt und habe meine Ausbildung dort gemacht und studiert und so weiter und so fort. Und bin 29 Jahre alt. Und ja, ich komme aus dem gebürtigen Einzelhandel. Also ich habe eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau gemacht, habe dann diese Weiterbildung, also ich habe kein Abitur, sondern bin über den Weiterbildungsweg mit Wirtschaftsfachwirt, Betriebswirt und so weiter rübergegangen, und habe dann entschieden, okay, irgendwie ist das doch nicht alles so, was ich mir vorgestellt habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist alles nicht so meins, bürotechnisch ist es auch alles nicht so meins. Ich war dann direkt wieder im Büro gewesen, habe dann gearbeitet, war froh, dass ich aus dem Einzelhandel rausgegangen bin. Und eigentlich ist das ein Zufall, wie ich zur Kurzzeitvermietung gekommen bin. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas machen, womit ich so ein bisschen flexibler bin vom Zeitmanagement her. Das war immer so mein Ziel, und ich wollte auch eigentlich immer selbstständig sein. Nur ich wusste halt nur nicht ganz genau mit was. Und dann habe ich also wirklich ganz salopp gesagt im Internet recherchiert und bin auf einen Amerikaner gestoßen. Ein junger Mann, 25 Jahre alt, der dann plötzlich so Prada-Taschen aus dem
Und dann
Laden
hatten
raus.
sie dich.
Und kam dann so raus und hatte sich da voll eingepackt und hat dann mit 25 war ja, also sehr jung. Und ich war ja auch in dem Alter dann sozusagen und dachte mir so, Mensch, wie kann so ein Mensch sich so ein Leben leisten? Und dann hat er gesagt, ja, er verwaltet Immobilien. Das alles in Amerika hat sich das abgespielt. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, dann hat er bestimmt ganz viel Invest reingepackt und so weiter und so fort. Das kann ich mir ja gar nicht leisten. Aber dann kam er irgendwann zu Rent to Rent. Und dann wurde ich so ein bisschen stutzig, und dann habe ich ein bisschen mehr zugehört, bin auf sein, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen. Kann ich euch nicht mehr sagen, ist ein bisschen her. Und dann habe ich ihn aber ein bisschen mehr auf seine Instagram-Seite, er hat schon ein richtig anerkanntes Profil gehabt, und habe mir das mal angeguckt und habe dann festgestellt, dass er die Wohnungen anmietet und nicht gekauft hat. Und deswegen hat er dieses große Business und ist mittlerweile auch so ein bisschen schon über Amerika hinausgewachsen. Also bei ihm läuft es richtig gut. Und habe dann gedacht, okay, Rent to Rent, anmieten und habe dann geschaut, ob es hier in Deutschland welche gibt, die das machen. Und tatsächlich gab es eine ganz kleine Anzahl an Leuten, die das auch wirklich sehr erfolgreich machen. Und an denen habe ich mich dann so ein bisschen drangehangelt und habe mich da so ein bisschen, ja, weitergebildet und habe mir das Ganze nochmal richtig angeguckt. Genau, und dann bin
Cool.
ich da irgendwie reingerutscht.
Warst du denn, also hast du einfach nur die Inhalte konsumiert oder hast du dir auch irgendwo ein Coaching oder eine Weiterbildung geholt dazu?
Nee, tatsächlich habe ich mir die Inhalte einfach geholt erstmal.
Sehr
Also
spannend, okay.
ja, ich habe mir wirklich jedes einzelne Podcast, jeden einzelnen YouTube-Video mir komplett angeguckt. Und da wir ja auch hier in der heutigen Zeit mit ChatGPT, habe ich die Fragen reingepackt und der hat mir jetzt natürlich auch passend da die Antworten ausgespuckt, sage ich jetzt mal. Und die habe ich dann so ein bisschen gesammelt. Also es war sehr viel Tüftelarbeit. Natürlich bin ich ganz ehrlich, hätte ich von Anfang an ein Coaching genommen, wäre das wesentlich einfacher. Also ich bin wirklich den sehr umständlichen Weg gegangen und sehr risikohaften Weg gegangen. Also das ist jetzt nicht eine Einladung dafür, das jetzt auch einfach so zu machen, denn ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert und habe auch bin den Risiko eingegangen zu sagen, okay, wenn das jetzt schief geht, ja. Also direkt vom Profi das zu holen, das hätte ich von Anfang an eher gemacht. Jetzt so nach meinem Wissen.
Ja,
Genau.
spannend. Wir haben nämlich genauso gestartet wie du, ne? Ich hatte das irgendwo, ich kann dir den Namen auch nicht mal sagen. Ich weiß auf jeden Fall, das war auch einer aus den Staaten, vielleicht war es sogar der gleiche.
Ja.
Und der hat es aber auch schon seit Ewigkeiten gemacht und der hat auch kein Coaching angeboten. Er hat immer nur gezeigt, wie das geht und wie er es macht. Und dann dachte ich, gibt's ja wohl nicht. Und bei mir war der Pain ein anderer. Ich konnte ja bis jetzt 2025 ja nichts finanzieren. Ich hatte de facto ja keine deutsche Staatsbürgerschaft. Also absurd. Wir haben Finanzierung an Kunden angeboten oder ich selbst konnte keine machen. Sodass ich gesagt habe, okay, irgendwie willst du aber im Immo-Game mit dabei sein. Und ja, dieses Rent-to-Rent oder Neudeutsch-Airbnb-Arbitrage-Modell fand ich auch total inspirierend, irgendwie total faszinierend, dass es überhaupt geht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Immobilien war so weit weg. Ich dachte so, irgendwann, wenn du ganz viele graue Haare hast und richtig erfolgreich bist, dann deine erste Immobilie. Und das ist spannend, weil wir sind dann gestartet, so wie du ja auch, und haben alles Learning by Doing gemacht. Und so wie du jetzt auch sagst, würdest du so nicht nochmal empfehlen, ja, das Ganze so anzugehen?
Nein, also ich würde das Ganze, also wenn man das wirklich, also es kommt immer darauf an, wie viel Arbeit ist man freiwillig bereit, da hineinzustecken. Und ich war schon immer ein Mensch, der einfach gesagt hat, ich fange einfach mal naiv an, so wie so ein kleines Kind, ohne darüber nachzudenken, welche Risiken sind. Und ich konnte es machen, denn ich hatte eine Familie dahinter, die dann natürlich mich unterstützt hatte. Aber um es jetzt einfach mal so zu sagen, für diejenigen, die das jetzt unbedingt machen, zum Beispiel eine Mama, jemand, der voll berufstätig ist, zum Beispiel, und der möchte das auch unbedingt machen, empfiehlt sich da tatsächlich ein Coaching zu haben, weil da wirklich erfahrene Leute dahinter, ich habe mir das nur von erfahrenen Leuten angeguckt, dahinter stecken, die dich auch, sage ich mal, vor Schützen, ich sag mal, Fehler, die finanziell bedingt sind, ja, dich davor zu schützen. Und das ist halt wirklich ein Punkt, da hat mir das keiner gesagt. Ne? Ich habe mir das einfach mal alles angeguckt und habe das einfach umgesetzt, was die da drin stand. Hat natürlich gut funktioniert, aber dennoch gab es da auch so ein paar Hindernisse und Herausforderungen danach.
Ja, glaube ich dir. Jetzt hast du das gesehen und hast dir so die ersten Videos, Inhalte angeschaut. Wie war es denn konkret im ersten, also so das erste Objekt, ich glaube, da erinnert sich jeder da draußen. Du kannst ja mal gerade, wenn du reinhörst oder reinschreibst, mal reinschreiben, wie es bei dir ablief, wie du dein erstes Objekt akquiriert hast. Wie war es bei dir, Jess? Wie bist du das angegangen?
Also ich habe dann einfach angefangen. Also ich habe mir irgendeine Podcast-Folge angehört, wie man am besten akquiriert, und
Sehr
habe dann
gut.
mir mit ChatGPT und allen drum und dran, habe dann einfach mal das Ganze zusammengebastelt, mir einen Text zusammen, so ein Mustertext, den ich eigentlich an jeden rausgeschickt. Und bei mir war es aber am Anfang so, ich habe jetzt nicht, was heißt nicht auf Qualität geachtet, das ist doof zu sagen, sondern ich habe einfach nur gehofft, dass irgendjemand diese Idee cool fand. Und habe dann erstmal geguckt, ohne Zielgruppe, ohne Größenordnung oder sonstiges. Ich war einfach nur glücklich, wenn ich irgendjemand habe, den ich davon begeistern konnte. Natürlich preislich immer drauf geachtet. Und habe dann das so gemacht, ich hatte dann Mustertext und dann bin ich halt in die normalen Immobilienportale reingegangen, die jeder kennt. Weil ich hatte keine Investorin, ich hatte niemanden, der jetzt Immobilien hatte bis jetzt. Ne? Ich kannte auch keine Person, die in so einem großen Stil quasi Immobilien verwalten. Und dann bin ich einfach da reingegangen und habe dann dementsprechend Akquise betrieben. Ganz viel Akquise. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Akquise, aber bis zu 500 Akquise-Nachrichten habe ich dann auch in der Zeit rausgeschickt.
Sehr cool, okay.
Ja,
Ja,
genau.
das ist im Übrigen etwas, ne? Wenn man da sagt, okay, ist einfach zu starten. Und ich glaube, Akquise ist für viele Leute da draußen echt ein Pain, weil klar, du hast die Nachrichten geschickt, aber wie ging es denn weiter? Weil es ging ja nicht nur schriftlich hin und her, oder?
Nein, also es ging, also es war dann halt so, ich habe dann Akquise betrieben, also viel, schriftlich habe ich Muster ausgeschickt und dann war es halt einfach wirklich so, dass ich dann natürlich die ersten Gespräche hatte, die ich natürlich komplett versammelt habe, weil ich natürlich in dem Ganzen, ich hatte eine Vorstellung, ich wusste auch, wie cool diese Sache ist und habe dann versucht mit meiner Begeisterung, aber das Fachliche fehlte mir,
Okay,
um dem dann.
das ist spannend. Kannst du dich da noch erinnern, wie das ablief? Also, du bist jetzt reingegangen in so ein Gespräch, die sehen die Jazz, die sie
Ja,
auch noch
genau.
nicht kennen. Äh,
Richtig.
wie, wie, wie bist du da reingegangen? Wie bist du ins Gespräch gestartet?
Also, auch hier wieder komplett naiv. War nicht vorbereitet. Ich war einfach super glücklich, dass nach gefühlt 3000 Absagen dann endlich jemand sagt, das hört sich ja interessant an. Das war für mich so, oh mein Gott, es geht los. Und dann hat die Dame mir dann die Nummer da gelassen. Und hatte mir ihre Nummer da gelassen. Das war eine Wohnung damals gewesen in Berlin. Genau. Das war eine Wohnung in Berlin gewesen und die hatte mich angerufen, eine super liebe Dame, und die fand das total cool. Von der Idee her hat sie noch nie darüber gehört, ne, und fand das ganz witzig, mal zu hören. Und dann habe ich die ersten Gespräche damit angefangen, dass ich das Business auf jeden Fall starten möchte, dass sie sich um die Verwaltung nicht kümmern soll, muss. Das wusste ich ja auch alles. Reinigungskräfte, Hausmeisterservice und so weiter. Dass es einfach für sie vorteilhaft ist, dass sich einfach gut um ihre Wohnung gekümmert wurde. So, diese Vorstellungskraft und diese Fantasie, die hatte ich. So, und dann kam natürlich das Fachliche, natürlich verständlich. Jeder will wissen, wie funktioniert das überhaupt? Wo kommt das ganze Geld denn her? Und da ging es langsam ins Stocken, denn womit sie mich ein bisschen getriggert hat, war dieses Zwecksentfremdungsding. Darüber habe ich mich noch gar nicht befasst. So gesetzlich, was ist überhaupt erlaubt oder sonstiges. Und war dann so, oh, okay, was ist das? Und dann ging das halt auch, also ich hatte Glück bei ihr, dass sie sehr geduldig ist und fand das Idee, also sie fand einfach die Idee sehr spannend. Und deswegen hat sie mir Zeit gegeben, mich mal darüber zu informieren. Und dann habe ich mich natürlich informiert und habe festgestellt, oh, das geht ja gar nicht. Und habe dann die ihr abgesagt. So, das war erstmal das erste Gespräch.
Ja, mega, mega wertvoll. Ich glaube, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist dieses Theorie ist gut da draußen, aber
Ja.
dieses einfach mal machen,
Ja.
einfach mal ins kalte Wasser springen,
Ja.
auch mal Neins einsammeln und
Richtig.
das, was du gesagt hast, du bist da happy, überzeugend reingegangen. Das ist schon die halbe
Ja,
Miete, ne?
genau.
Und sie dachte
Ja.
sich bestimmt, oh, der Arme, der muss hier irgendwie helfen. Die hat
Ja,
noch nie
genau.
was von Zweckentfremdungsverbot gehört, aber ich helfe ihr.
Ah, genau. Eigentlich fand sie mich nur sympathisch. Und
Ah,
deswegen
okay.
dachte sie, auch mit der, die ist ganz cool. Aber vom Fachlichen hatte ich überhaupt keine Ahnung. Auch und die hat mir Fragen gestellt. Ja, wie wollen Sie das denn machen? Sie kommen ja aus, damals habe ich noch in Bremen gewohnt. Und ich habe ja gesehen, dass es ja ortsunabhängig ist, das Business aufzubauen. Also habe ich gar nicht erst in Bremen geschaut, sondern habe erstmal überall woanders, nur nicht in Bremen. Und habe dann gedacht, ja Mensch, wie mache ich denn das jetzt? Und dann kamen diese ganzen fachlichen Sachen, aber die waren gut, dass sie mir die gestellt hat, weil ich wusste jetzt, worauf es eigentlich ankommt, was ich brauche noch, und habe mich dann erstmal nochmal weiter informiert. Gesetzeslage, Papier. Und dann habe ich mich natürlich durch dieses Zwecksentfremdungsgesetz, habe ich mich noch so stark intensiv recherchiert, dass ich verstanden habe, worauf es ankommt und dass ich quasi jede Frage damit beantworten kann. Also ich habe mich dann mehr so ein bisschen in das, ja, betriebliche System da so ein bisschen reingesteigert, anstatt, weil die Begeisterung hatte ich ja jetzt schon.
Ja,
Genau.
voll gut. Wenn du jetzt bei Zweckentfremdungsgesetz nur Fragezeichen hast, Schau auf jeden Fall, egal ob YouTube oder Podcast, mal im Interview von mir mit der Architektin Lisa rein. Da haben wir rundumfänglich zum Thema gesprochen, weil es neben den Absicherungen wohl bemerkt, ne, das sind die zwei Themen, auf die es wirklich ankommt da draußen. Aber cool. Das heißt, du hast dann erstmal die Absage bekommen. Wie ging es dann weiter? Da bist du trotzdem dran geblieben, ne? Weil sonst wärst du ja heute nicht da, wo du bist.
Ja, also der Punkt ist, ich habe dann die Absage rausgehauen und habe gesagt, oh nee, tut mir leid, ich kann das nicht, ne? So aus Panik, sage ich jetzt mal. Und habe dann einfach weiter recherchiert. Ich habe dann in der Zeit einfach weiter im Büro gearbeitet und habe mir dann noch mehr von diesen Podcasten dann angeguckt und habe aber weiter Akquise gemacht nebenbei. Also es ging dann alles so gleichzeitig, ne? Und dann kam es dann halt so, dass ich dann in Bremen eine Wohnung gefunden hatte. Eine sehr, sehr, sehr schöne, große Wohnung und wirklich in Schwachhausen super tolle Lage. Und in der Zeit auch wieder hier, die Begeisterung war größer und deswegen war es halt schon der erste Ticket. Ne, man fand sich super sympathisch mit dem Vermieter und so weiter und das hat alles soweit ganz gut geklappt. Und dann war es dann wirklich so, dass ich aber dann auch dann mehr in dem fachlichen Bereich schon informiert war, dass es viel einfacher wurde. Kurz nur wohl bemerkt, in der Zeit dazwischen, zwischen der Dame in Berlin und in den bis zum ersten Ferienwohnung, hatte ich dazwischen immer mal wieder Gespräche. Das heißt, ich habe auch mein System, wie ich aufbaue, wie ich ins Gespräch reingehe, auch trainiert. Also ich hatte, ich glaube, bestimmt dazwischen 20 Gespräche, die nicht funktioniert haben, aber ich habe gelernt, wie ich damit umgehe, was ich sage, was wichtig ist für die Leute, habe mir die Fragen aufgeschrieben, weil die haben sich irgendwann wiederholt nach 20 Anrufen.
Genau. Ja, verstehe ich.
So, deswegen kam ich dann auch zu dem Vermieter, der eben halt in Bremen diese Wohnung angeboten hatte und dann konnte ich die Fragen dementsprechend auch schon beantworten, weil es einfach wurde.
Cool, und dann seid ihr ins Geschäft gekommen.
Genau, dann ging's los ins Geschäft, relativ zügig auch tatsächlich. Und hatte auch sehr schnell das Glück, dass er noch andere Wohnungen hatte. Also deswegen vom Aufbau her. Es war jetzt nicht so, dass ich von den ganzen Immobilien immer nur jeden neuen Vermieter hatte, sondern ich hatte einfach Glück, dass der Vermieter zwei Wohnungen hatte, der nächste hatte wieder drei. Genau.
Ja. Voll gut. Und du hast dann scheinbar wirklich ein Vertrauen aufgebaut. Die waren davon überzeugt, dass sie gesagt haben, hey, cool, wir sind da bereit, mit dir weiter das Geschäft auszubauen.
Richtig, genau. So fing das Ganze an. Ja, und dann hatte ich dann quasi nach relativ kurzen Gesprächen meine erste Ferienwohnung. Aber auch immer noch nicht die komplette Fach. Das kam danach, als ich die erste Wohnung hatte.
Ja, spannend, okay. Das heißt, du hast dann wirklich auch alles selbst gemacht. Also Bilder, Inserieren, Texte, Reinigung, das komplette Programm, richtig?
Richtig. Ich habe von Anfang an alles alleine gemacht. Also man muss sich auch wirklich vorstellen, ich glaube, meine Arbeitszeit mit dem Entgelt hat gar nicht harmoniert. Also ich war komplett...
Noch weit weg von der Prada-Tasche.
Ja, ganz weit weg von der. Also es war eher so in die Richtung. Ich habe wirklich, man muss sich das vorstellen, mein Vater ist selbstständig und ist im Reifenhandel tätig gewesen und er hatte eigene Transporter gehabt. Das war mein Glück. Also er hatte einen eigenen großen Van gehabt und dann sind wir natürlich von eBay zu eBay gegangen. Also wirklich hier, da ein Möbelstück rausgeholt, hier ein Möbelstück rausgeholt. Dann habe ich mich da hingesetzt 3 Stunden lang und habe dann erstmal ein bisschen lackiert. Ne? Der Tisch war vorher weiß und jetzt ist es schwarz geworden, so, weil es dann besser in die Einrichtung war. Also ich habe sehr viel Zeit investiert, wirklich viel Zeit in den Aufbau der ersten Ferienwohnung. Und auch hier würde ich anders machen jetzt natürlich, aber das war so, man muss sich vorstellen, ja, ich hatte jetzt nicht eine große Rücklage. Also es war jetzt nicht so, dass ich hier so ein Kontostand hatte, dass ich sagen kann, ach Mensch, die 5.000, die investiere ich und pack da rein. Ich wollte ein Business starten, wusste, dass ich ein bisschen was investieren, aber ich konnte es nur mit meinem Gehalt ausgleichen. Also nicht irgendwie, dass ich da Rücklagen habe, große Rücklagen habe. Genau. Und so habe ich damit angefangen.
Ja, super, cool. Dann hast du das Stück für Stück so Copy und Paste jedes Mal gemacht, erste Wohnung, zweite Wohnung, dritte Wohnung. Wie lange ging das, dass du es genau so gemacht hast? Bis zu welchem Apartment?
Tatsächlich bis hin zu den Apartments, bis es dann Richtung München ging. Dann wurde es anders. Also davor war es wirklich so gewesen, dass ich dauerhaft immer die Copy und Paste und auch mit den Möbeln und so weiter das gemacht habe. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich würde es jetzt auch noch nicht anders machen wollen. Also ich finde, man muss da auch so ein bisschen in der Richtung gehen. Klar, wenn man das große Portemonnaie hat und sagt, ich kann alles mir leisten und kann dann alles reinstecken, aber so ein bisschen Arbeit muss man da noch reinstecken, finde ich, um realistisch aufzubauen. Das habe ich jetzt für mich festgestellt. Und das ging dann halt wirklich bis zu den Münchner Wohnungen. Also es hat jetzt wirklich 2 Jahre gedauert, also 1,5 Jahre vielleicht sogar. 1,5 Jahre hat's, war es so wirklich Copy und Paste und reingemacht, weil ich auch in der Zeit viele Schritte herausfinden musste, was gehört da überhaupt in eine Ferienwohnung rein. Ich hatte ja gar kein Konzept. Ich hatte eine Wohnung gehabt, die war leer und die musste ich jetzt einrichten. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, ein Gast. Der erste Gast, als ich die Wohnung grund eingerichtet habe, ach Mensch, das in der Küche fehlt, das in der Küche fehlt. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Dann fing ich an, irgendwann Konzepte aufzuschreiben. Okay, was muss alles? Und dann habe ich wirklich ins kleinste Detail bis zu dem Dosenöffner und der Bierflaschenöffner habe ich mir alles aufgeschrieben, weil ich wusste, okay, durch die Kunden, Gästeaussagen, alles klar, was brauche ich bei der nächsten Wohnung? Genau, und so ging das weiter.
Ja, sehr gut, sehr gut. Um die Zuschauer und Zuhörer mitzunehmen, als nach München ging, wie viele Apartments hattest du da schon insgesamt im Betrieb?
8.
Okay, super. Das heißt auch schon ein riesen, also ein größerer Aufwand, so, ne? Weil du hast das ja quasi alles aus der Ferne gemanagt, richtig?
Ja, ich habe es aus der Ferne gemanagt, genau. Also bevor es nach, also ich hatte ja noch in Bremen da gewohnt, als ich noch die Ferienwohnungen hatte. Und dann, als ich in München war, habe ich das dann aus der Ferne gemanagt, genau. Also dann war es auch wirklich so, dass ich dann angefangen habe, dann auch Reinigungskräfte einzustellen. Dann habe ich auch angefangen, eben halt mich auch mit meinen Channel Manager und diesen ganzen digitalisierten Prozessen mich wirklich so krass auseinandergesetzt. Also es gibt, glaube ich, gar keine Frage, die man mir nicht, die ich nicht beantworten kann, was die Digitalisierung in diesem Channel Manager angeht, weil ich mich dann so ausgetobt habe und mir dann natürlich auch dementsprechend viel Podcasts und so weiter angehört habe. Also die haben wirklich geholfen, ist natürlich aber auch wirklich hier ein, man muss Zeit haben dafür. Genau.
Ja. Vor allem am Anfang, meine ich, ne? Also, wir haben es ja auch wirklich, so wie du sagst, wir haben sogar die ersten Reinigungen komplett selbst gemacht.
Ja, genau.
Weil wir auch ganz klar gesagt haben, okay, aber es war klar, das Reinigungsthema wird abgegeben. Ich weiß ja, du machst das jetzt auch nicht mehr alleine.
Nein.
Und wir haben es ja dann in der Checkliste, so wie du sagst, gesammelt, gesammelt, gesammelt und haben es dann der Firma abgegeben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir hatten es dann. Oder das Problem in Anführungsstrichen, dass oftmals die Qualität noch nicht so top war. Mittlerweile sind wir echt zufrieden. Es gibt immer mal Dinge, die man verbessern kann. Aber das war auch ein Prozess, der Firma beizubringen, hey, darauf kommt es an, das ist wichtig. Sodass wir jetzt auch ein System haben, zu sagen, okay, gut, jetzt kann man theoretisch copy und pasten. Wie war es bei dir?
Also du meinst es auf die Reinigungsfirmen jetzt, ne?
Genau, weil du machst es ja auch mit Firmen, weil Personal so deutschlandweit zu koordinieren, ist ja noch mal ein bisschen anspruchsvoller, nehme ich an.
Genau, also ich mache jetzt aber nicht diese großen Reinigungsfirmen, sondern das ist so ein kleiner Einzelhandelsbetrieb, sage ich jetzt mal, an Firmen und ein
Sehr
Personal.
smart.
Ja, genau, ne? Und da war es auch wirklich so, ich hatte mal mit ganz großen Firmen gearbeitet. Und wie du schon gesagt hast, hat dann irgendwann, weil wenn dann unterschiedliche Menschen dann immer wieder in diese Ferienwohnung reingekommen sind, Reinigungskräfte von dieser Firma, ist das halt so, die mussten erstmal die Ferienwohnung neu kennenlernen. Und das hat wieder vom Prozess her länger gedauert. Dann hatten sie viele Fragen und das hat so ein bisschen auch an der Qualität dann
Ja,
auch
klar.
gemerkt. Genau, weshalb ich dann auch von großen Reinigungsfirmen weggegangen bin und dann in diese ganz kleinen Reinigungsfirmen reingegangen bin, wo ich sag mal, der Chef noch mit der Mitarbeiterin zusammenarbeitet. Das ist ein guter Prozess gewesen für mich. Und da war es halt wirklich so gewesen, dass man dann auch wirklich sich damit auseinandersetzen konnte. Dadurch, dass ich auch Ferienwohnungen selber gereinigt habe, wusste ich auch, was mir wichtig war. Und dann konnte ich diese Abläufe dann auch detailliert dieser Reinigungsfirma eben halt weitergeben. Und dann war es halt auch wirklich so, dass ich dann auch das so gemanagt habe, dass sie auch wussten, wann Gäste auschecken und einchecken.
Sehr cool. Du hast ja quasi deine Welt wirklich so ein bisschen aufgebaut in der Vermietung, Stück für Stück. Wenn du jetzt mal so raufschaust von oben, was wäre das nächste, was du jetzt nochmal verbessern würdest oder woran du jetzt aktuell arbeitest?
Also aktuell bin ich jetzt gerade da am Arbeiten, das nochmal viel stärker zu digitalisieren. Da habe ich jetzt viele Punkte herausgefunden, wo ich sage, okay, das geht noch besser. Auch gerade was die Reinigungskräfte angeht, wie sage ich denen Bescheid, wie kann man von der Qualität, weil mittlerweile, also es ist jetzt aktuell so, dass ich dann immer Fotos bekomme und irgendwann ist es voll, wenn ich da jeden Tag irgendwelche Nachrichten bekomme. Und da bin ich jetzt gerade im Prozess. Also ich habe gerade viel Zeit, um mich um die Prozesse zu kümmern. Wie optimiere ich das? Dann bin ich jetzt auch dabei, dadurch, dass alles so ein schnellliebiges Businessaufbau bei mir war, es ging richtig flott, gehe ich jetzt mehr in die Qualität an. Also ich gucke mir tatsächlich jede Ferienwohnung nochmal einzeln an, schaue mir da an, okay, hat das was? Kann ich da was draus machen und so weiter? Dann fange ich auch mit dem Gästeservice an. Vorher hatte ich nie so kleine Fläschchen gehabt, wo die Shampoos drin waren und war einfach froh, wenn Handtücher da waren, Bettwäsche da war und dann war es super. Mittlerweile gucken wir auf kleine Details, dass da eine Wasserflasche mindestens in der Apartment ist, wenn sie ankommen, dass sie was trinken können und so weiter. Ne? Solche Sachen, da gehe ich jetzt gerade ein bisschen stärker drauf ein, bevor ich weiter wachse.
Klar.
Genau.
Super cool. Wenn dir diese Folge bislang gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt. Tu mir und auch dem Podcast einen Riesengefallen, indem du diese Folge vielleicht einfach in deiner Story teilst. Verlinke mich gerne auf Social Media dazu. Jetzt weiter mit dieser Folge. Ja, du hast dich auch in der Zwischenzeit ja auch mal von Objekten getrennt. Das gehört ja auch zum Business, dass es ja auch mal Dinge gibt, die vielleicht nicht mehr so rentabel sind. Und ich kenne die Zahlen und das Objekt beispielsweise, von dem du dich getrennt hast, das war jetzt nicht so ein Objekt, wo man sagt, boah, hat sich überhaupt nicht gelohnt, sondern da gehst du ja dann schon mit einem feineren Stift dran, dass du sagst, okay, steht es noch im Verhältnis oder nicht, oder wie handhabst du das?
Also das am Anfang war es ja wirklich so, ich habe ja meine Ferienwohnung nach, ich war einfach froh, wenn ich eine gekriegt habe, eben aufgebaut. Ich hatte keine Zielgruppe, ich wusste auch nicht, was ich wollte, wen will ich erreichen. Und mittlerweile in der Zeit, wo ich dann halt meine Ferienwohnungen aufgebaut habe, wusste ich, okay, diese Qualität möchte ich, diese Zielgruppe möchte ich erreichen und diese Größe vor allen Dingen möchte ich haben, also diese Mindestgröße. Wie viele Feriengäste dürfen in meinen Wohnungen Platz haben und so weiter. Und da habe ich natürlich dann irgendwann für mich festgestellt, dass eine Wohnung und natürlich auch die Miete. Also für mich war die Miete dann plötzlich auch sehr, sehr relevant, weil die sorgt dafür, dass dann auch es für mich entweder gut profitabel ist oder eben halt auch nicht. Und dann habe ich dann bei einer Ferienwohnung, das war meine erste Ferienwohnung tatsächlich, habe ich dann fest oder einer meiner fest ersten Ferienwohnungen tatsächlich, habe ich dann festgestellt, oh, das rentiert sich doch nicht mehr. Also der Aufbau der Ferienwohnung, es ist eine wunderschöne, traumhafte Wohnung gewesen. Wirklich von den Raumaufteilungen und von der Qualität her auch super. Der Punkt war halt einfach, die Zimmeraufteilung hat mir nicht gepasst. Ich hatte 90 Quadratmeter, aber ich konnte nur zwei Leute schlafen lassen. Und bei 90 Quadratmeter hast du eine andere Miete, als wenn du jetzt eine Zimmerwohnung hast für einen Quadratmeter. 30 Quadratmeter, sorry.
Ich weiß,
Ne?
was meinst du, okay.
Genau, es macht einen riesen Unterschied. So, und bei 90 Quadratmeter hätte ich dann schon gerne, dass das mindestens zwei Schlafzimmer, das ist mir jetzt bewusst, weil da könnte, oder ich könnte darauf, weil das Schlafsofa wäre mir gegangen, aber ich sag mal so, ich habe einen Pro-Nacht-Preis von 200 € genommen und das ist nicht fair, wenn ich die Leute dafür auf dem Sofa schlafen lasse, finde ich jetzt nicht fair. Ab der dritten Person kostet es ja auch was. Und da habe ich gemerkt, okay, das rentiert sich einfach nicht. Und in der Stadt, in der sich die Ferienwohnung auch befand, haben es die Leute auch für den Preis nicht eingesehen. Die Konkurrenz war deutlich günstiger, auch in den Ferienwohnungsbereichen. Das heißt, selbst wenn ich den hohen Preis angenommen hätte, dann wäre die Marge einfach nicht groß genug, weil einfach in dieser Stadt es nicht möglich war, diese Marge zu nehmen, weil die Konkurrenz einfach höher war.
Sehr,
Na?
sehr wichtiger Punkt, ja.
Ja.
Sehr wichtig. Und auch da ganz klar zu erkennen, okay, weil das ist ja dann die andere Seite der Medaille. So dieses positiv, wir kommen ins Geschäft, wir machen es super. Das ist alles, da ist kein Pain drin. Aber jetzt, wo
Ja.
es anfängt, okay, Ich weiß, es ist ja auch ein Vermieter, mit dem du etwas länger zusammengearbeitet hast. Zu sagen, okay, wir verabschieden uns jetzt von dem Objekt. Da einfach mal so einen Bruch in der Beziehung zu haben, ist ja auch nicht normal, ne?
Ja, ist nicht normal. Ist jetzt auch nicht, also weil ich jetzt auch frisch bin, ist es auch natürlich nicht ein tolles Gefühl, ne? Auf beiden Seiten nicht, ne? Und aber dennoch muss man da halt einfach realistisch sein. Ich hatte in der Zeit einige Ferienwohnungen aufgebaut, die halt wirklich profitabel sind. Dann hatte ich natürlich ein Jackpot, ich nenne es in meinem Team Jackpot Fevo, die zum Beispiel zwei Mieten gleichzeitig abdecken kann vom Umsatz her. Das ist so ein, ja. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es macht mir viel mehr Spaß, Zielgruppen zu erreichen, die, da muss man sich auch wirklich mal entscheiden. Möchtest du, ich sag mal, in die Zielgruppe gehen, gut und günstig? Oder möchtest du in die mittlere oder möchtest du in die gehobene gehen? Weil du musst dann halt wirklich schauen, dass du deine Qualität daran anpasst. Also wenn du jemand bist, der sagt, auch gut und günstig finde ich toll, wenn dann mal so Leute 50 Euro die Nacht und keine Ahnung was, dann ist natürlich auch die Qualität dementsprechend angepasst. Genauso wie bei einer gehobenen oder, ich sag mal, guten mittleren Preissegment. Und ich bewegte mich dann plötzlich alles so in diese, ich sag mal, mittlere bis hin hohe Preissegment und habe da gemerkt, okay, ich möchte da mehr reinstecken. Es macht mir auch viel mehr Spaß. Du kommunizierst auch ganz anders mit Gästen und es hat mir alles soweit mehr gefallen. Aber die Wohnung, die ich davor hatte, die hat dann nicht mehr dazu gepasst. Genau.
Na? Sehr spannend, weil so wie du sagst, es ist ja am Ende immer die gleiche Arbeit, die wir verrichten. Ja. Es sind immer die gleichen Systeme. Ja. Und das mit den Preisen, da könnte ich ein Lied von singen, mal Versicherungsbereich komplett außen ja. vor. Was wir da für Gäste hatten mit den günstigen Preisen am Anfang. Eieiei. Also Wahnsinn. Das war wirklich eine Zumutung der Reinigungsfirma, da diese Aufträge zu geben. Also von Spielzeugen, die dort vergessen wurden, also für Erwachsene, bis hin zu komplett geraucht, Dinge dagelassen, so die wildesten Geschichten. Das ersparen wir euch mal hier an dieser Stelle. Ja. Und solche Leute, würde ich mal behaupten, ziehst du zumindest weniger an, dass ein Restrisiko bleibt, okay. Ja. Aber das, da bin ich ganz bei dir, sehe ich genauso.
Ja, weil es geht ja auch wirklich darum, es stecken hier Vermieter drin, die ja ein Vertrauen haben, dir diese Wohnung zu überlassen und wissen natürlich auch, okay, hoffentlich gehen die damit gut um. Mhm. Erste Sorge jedes Vermieters ist, okay, was für Leute kommen da ins Haus?
Ja, und, Klassiker.
Ja, ne, was für Leute kommen da ins Haus? Hat man die Kontrolle darüber? Was, wenn mir, also wirklich, die Vermieter hatten teilweise wirklich Vorstellungen, dass da eine Glasscheibe, ich hätte gesagt, die waren doch auch nicht in einer Ferienwohnung drin und haben da erstmal eine Glasscheibe zerdeppert oder so. Ne? Also wirklich, die kamen auch ganz wilde, aber die konnte ich dann halt wegnehmen, weil ich halt wusste, wenn ich in dieses mittlere bis ins hohe Preissegment gehe, das klingt jetzt vielleicht nicht so schön, weil natürlich möchte ich natürlich anderen auch die Möglichkeit geben, schön zu reisen, eine gute Möglichkeit. Aber man lockt halt dementsprechend auch Leute an, die es nicht in deine Ferienwohnung kommen sollten, sage ich jetzt mal. Und um diesen Risiko anzusparen, bin ich eigentlich von Anfang an immer in die hohe Variation gegangen. Also ich bin immer in diese, ja, in die höhere Vermietung. Klar, wie du schon sagtest, gab es auch mal ganz wilde Geschichten dazwischen gehabt, die meine Reinigungskräfte, wo die mich dann irgendwann angerufen haben, gesagt, ich brauche danach erstmal eine Therapie. Aber das ist super selten. Na, und genau, auch von der Behandlung, wie die Ferienwohnung. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es gar nicht so dramatisch ist. Also alles, was man sich so vormalt und was da alles passieren könnte und sonstiges. Also ich von dem Ganzen, wo ich jetzt das jetzt seit ich jetzt fast knapp 2 Jahren mache, ist vielleicht nur eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt natürlich jetzt sehr, sehr krass. Ne? Aber ansonsten hatte ich das noch nicht gehabt. Wenn man in der mittleren bis hin höheren Preisschiene geht.
Magst du uns mal mitteilen, was diese eine Sache war, die für dich ein bisschen krasser war als sonst?
Ja, und zwar war es die Situation gewesen, dass dann ich einen Gast hatte, der sehr lange in der Ferienwohnung gelebt hat. Und es war letztes Jahr ein, ich glaube mal so eine Saison gewesen, wo der Schimmelbefall sehr hoch war. Also es war sehr hoch vom Schimmelbefall her. Und Also die Feuchtigkeit, wir hatten eine ganz schlechte Feuchtigkeit in Deutschland gehabt. Ne? Und ja, die hatten nie gelüftet. Nie gelüftet. Es war eine frische neue Bauwohnung, die natürlich auch noch so ein paar Ecken hatte. Und es war eine frische
Wo du ja
Neubauwohnung.
sowieso mehr lüften musst als sonst, ne?
Richtig, genau. Ne? Und einmal so richtig schön Stoßlüften war da nicht. Und zwar eigentlich ein angenehmes Wetter gewesen, aber die haben gleichzeitig die Heizung angelassen. Es waren mehrere Personen im Haus. Und dann ging es dann natürlich los, dass dann in den nächsten Ecken dann plötzlich der Schimmel auftrat. Und das war wirklich so eins, wo ich dann gesagt habe, boah, das war echt wirklich sehr, sehr krass. Ich wollte nett sein, sagen wir es mal in Anführungszeichen, weil es war eigentlich eine Wohnung gewesen, wo hätten maximal 3 Personen. Aber es war Eltern gewesen und dann waren halt Kinder dabei gewesen. Und dann hatte ich mir natürlich gedacht, oh komm, lass die mal eine Chance, ne, weil es ein großes Haus ist oder eine große Wohnung. Aber das war halt wirklich, da ging es dann wirklich los. Die haben sich halt nicht drum gekümmert, Stoß zu lüften.
Ja,
Und dann
okay.
gab es Situationen, ja, dass wir dann, aber nur geringermaßen, aber es war trotzdem sehr nervig, Schimmelbefall hatten.
Ich bin ganz bei dir. Wenn du Schimmel siehst, dann hast du ja sofort irgendwie die wildesten Szenarien vor Augen. Mist, die ganze Wand muss erneuert werden. Wasserschaden hinter der Wand. Aber es ist dann zum Glück nur oberflächlich geblieben,
Flächlich,
ja? Ja.
genau. Es ist nur eine oberflächliche, weil man es auch sehr schnell entdeckt hatte. Das war das Einzige gewesen. Also das war wirklich so, okay, das konnte man einmal mit wirklich mit einer Chemikalie gut beheben und dann wieder glatt streichen. Das war alles super. Auch weil die Gäste schnell reagiert haben und sich gemeldet haben. Ne? Wäre jetzt doof gewesen, wenn die wussten, oh, das liegt an uns, weil wir nicht gelüftet haben und hätten uns das verheimlicht und wären dann quasi abgehauen.
Ja,
So
klar,
nach dem Motto.
absolut.
Weil die kamen aus dem Ausland. Na, also genau. Ja,
Ach ja, okay,
deswegen.
spannend. Ich erinnere mich noch an eines unserer ersten Gespräche. Du bist ja gestartet, da warst du gerade mal bei 40.000 Euro Jahresumsatz. Und da sind wir ja überhaupt in die Gespräche gekommen, Absicherung etc. pp. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich in dem Bereich abzusichern? Weil, wenn man jetzt hört, ne, und sieht, dann sagt man ja eher, Jess ist diejenige, die eher ausprobiert, Konzept, ja, aber gerne im Nachgang, Absicherung, ja, wenn es denn sein muss. Aber trotzdem hast du dich ja mit der Frage beschäftigt. Wie kamst du dazu?
Weil ich die ersten Investitionen getätigt habe und dann gemerkt habe, okay, was, wenn mir das wirklich alles mal so ein bisschen hier kaputt geht oder sonstiges, wer kommt dafür auf? Das mit dem Schimmel, das war einer so meiner prägenden, einschneidenden Momente gewesen, wo ich gedacht habe, okay, was, wenn es jetzt wirklich schlimmer geworden ist? Und damals war es auch so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen naiv rangegangen, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich habe zum Beispiel den Online-Check-in nicht ausfüllen lassen. Also für mich ist das höchste Priorität, bevor du einen Code bekommst. Na, und das heißt, ein Gast hätte sich ganz normal mit seinem Namen einloggen können und dann, ich hätte keine Adresse, er wäre abgehauen und dann wäre es tschüss gewesen. So, ne, und dann stehe ich da mit meinen Kosten. Und das waren so Sachen, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss mich dann doch ein bisschen mehr absichern. Ich brauche auch für mich meine Sicherheit, dass es alles gut geht. Und auch weil die Vermieter auch, die nächsten Vermieter natürlich auch oft darüber gesprochen haben, ja, wie sichern sie sich denn ab? Also was, wenn was passiert? Und diese Aussagen oder diese Fragen, die haben mich dann natürlich auch so ein bisschen getriggert. Ja, der hat schon recht. Was, wenn wirklich mal was passiert? Ich habe es natürlich schön runtergespielt, aber meine Sorge war schon da gewesen. Und dann habe ich mich natürlich damit auch befasst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so unrealistisch gesehen, dass es eine Versicherung gibt, die sowas macht. Weil jede Versicherung, die ich angefragt habe, war dann so. Sie machen jetzt Ferienwohnungen? Ah, das sind Ihre eigenen Immobilien. Okay, verstehe. Das können wir absichern. Ich so, nein, das sind nicht meine Immobilien. Nee, haben wir noch nie was davon gehört. So nach dem Motto, wir wollen damit nichts zu tun haben. Na, und ja, deswegen habe ich dann weitergeschaut und bin dann zu euch gekommen.
Klassiker, ja. Ich weiß gar nicht, ob du über eine Werbeanzeige oder über Online-Videos dazu gekommen bist, aber du warst auf jeden Fall einer unserer ersten Kunden im Febo-Bereich.
Ach so, okay. Nee, ich hatte das von einem der Instagrammer, mit dem du auch sehr stark zusammenarbeitest, habe ich eben halt gesehen, die haben eine Werbung oder beziehungsweise eine Story gepostet, wo sie dann über Absicherung gesprochen haben und habe mich da quasi mit eingefügt, quasi. Und da bin ich einfach draufgegangen.
Ja,
Und ich habe,
super.
genau, ich habe einfach nur gedacht, wenn das bekannte Leute sind, weil es gab natürlich auch ein paar Versicherer, die dann ja, so ein bisschen komisch waren, wo ich gesagt habe, nee, lass mal die Finger, ich weiß nicht, ob er das System wirklich versteht und mich absichere, später fehlt mir was und dann sitze ich da. Und dann habe ich nur gesehen, okay, die arbeiten mit dir zusammen oder ihr habt auf jeden Fall Kontakt. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, bin dann auf deine Seite gekommen auf Instagram und habe mich dann dazu entschlossen, dich anzuschreiben.
Ja, sehr cool, sehr cool. Also, so wie du sagst, ne, dieses, der Schimmel ist das geringste Problem. Also wirklich mal blöd gesponnen und toi, toi, toi. Und im Übrigen hoffe ich und wünsche mir, dass keiner einen großen Versicherungsfall hat, weil das ist Stress pur, wenn du da mal überlegst, es kommt irgendwie zum Brand am Gebäude, zu einem Leitungswasser am Gebäude, zu einem Personenschaden. Das sind gleich 10, 100 Tausende beziehungsweise Millionen Euro Schadensersatzansprüche, die dort entstehen können. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Für uns war es ja am Anfang auch komplett schwierig, dieses Geschäftsmodell überhaupt abzusichern. Jetzt musst du dir vorstellen, ich betreibe das Geschäftsmodell selbst, erkläre der Kollegin dann in der Fachabteilung, ja, passen Sie auf, wir mieten an, die Differenz davon, das ist ein Arbitrage-Modell, geht dann quasi in unsere Tasche. Also wir sind nicht die Eigentümer und keiner wusste so richtig, wie man das Ganze absichert, bis wir dann wirklich ja aus dem Piloten das Ganze erstellt haben, eigentlich nur für uns damals. Und dann hat der Erste gefragt, der Zweite, der Dritte, dann hat man drüber gesprochen. Haben wir gesagt, halt, Moment, ey, das ist echt eine Sache, die hier noch nicht so richtig präsentiert ist. Und sind dann tatsächlich in die Vermarktung gegangen. Deswegen sage ich, glaube, du bist sogar vor der Vermarktung oder vor der großen Vermarktungswelle reingekommen. Da haben wir erstmal nur mit Leuten gesprochen, das echt klein gebacken, ne? Also wirklich wenige Kunden in dem Bereich gehabt. Mittlerweile machen wir ja nichts anderes rund um diese Kurzzeitvermietung. Ja, spannend. Magst du uns abholen, wo du jetzt aktuell stehst? Wir haben ja gesehen, okay, gestartet mit roundabout 40.000. Du hattest ja auch schon ein paar Apartments. Wie bist du jetzt 2024, wenn alles gut geht, die Umsätze natürlich gut sind, Auslastung top ist? Wie wirst du 24 auslaufen?
Jetzt von den Einnahmen her oder von der Größe her?
Ja, vom Umsatz, vom Umsatz. Ich weiß ja, du hast ja verschiedene große Apartments. Was peilst du jahresumsatzmäßig dieses Jahr an?
Also tatsächlich peile ich das an, die 150.000 Umsatz zu generieren. Genau. Auch mit denen, obwohl ich die eine Ferienwohnung weg, habe, ist das tatsächlich realisierbar. Und das wäre jetzt so mein erstes Ziel mit einer höheren Auslastung. Ja.
Mega cool. Und ist es dann so, dass du nächstes Jahr weiterhin ausbaust, weiterhin größer wirst, oder bleibst du jetzt bewusst erstmal in diesem Bereich?
Also tatsächlich, weil mir es halt einfach wichtiger ist, also ich will auf jeden Fall noch größer werden, definitiv. Aber mein Ziel ist es jetzt nicht mehr, einfach alles anzunehmen. Also ich bin mittlerweile in der Situation, dass ich sehr stark darauf achte, was ich annehme und dass es auch zu meinem Konzept und meinem Stil in den Ferienwohnungen anpasst, was halt dazu führt, dass es natürlich vom Aufbau her ein bisschen langsamer geht. Also, aber das ist auch bewusst. Einfach um eben halt jetzt diesmal die Qualität, weil anfangs war es wirklich schnell, 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 schnell. Plötzlich hatte ich einfach einen Betrieb und darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Sondern ich musste jetzt dann erstmal lernen, wie baue ich jetzt überhaupt erstmal einen Betrieb auf, weil ich war vorher noch nie mein Leben selbstständig. Ich habe es mir immer bei anderen mal angeguckt, aber dann ging es dann wirklich los. Was passiert dahinter? Wie strukturiere ich? Und da bin ich jetzt gerade momentan, um das alles jetzt mal ein bisschen zu managen, weil natürlich habe ich jetzt Verantwortung gegenüber andere, die ich natürlich versuchen möchte, jetzt zu halten. Und das wäre jetzt für mich am wichtigsten. Und nächstes Jahr Stück für Stück dann auch darauf zu achten und zu gucken, dass ich dann aufbaue. Allerdings ist das mittlerweile auch so, dass ich vom Netzwerk her gut aufgestellt bin, dass ich keine wirklichen Akquisen mehr machen muss. Ich habe jetzt natürlich auch in den Vermieterbereich, was die Vermieter angeht, natürlich auch Leute dabei, die halt Investoren sind. Das heißt, die arbeiten und ich würde jetzt einfach mal sagen, handeln mit Immobilien, haben selber Immobilien und haben ein großes Portfolio, so dass es eher so ist, dass die mich anrufen und sagen, hey, wir haben jetzt eine Wohnung, guck dir das mal an, passt das für dich? Wenn ja, dann nimm sie, wenn nicht, dann nicht. So nach dem Motto. Genau. Und mit denen arbeite ich gerade jetzt eng zusammen.
Cool, mega. Ja, total smart. Also man kann sich echt eine Scheibe von abschneiden und auch wirklich dieses Temperament mal für sich nutzen, denn Du beschreibst gerade so die Reise, die jeder von uns da draußen hat, zu starten, erstmal dieses Unwissende zu haben, sich auch nach und nach vorzubereiten, und dann wird immer irgendwie was kommen. Man sagt, weiß gar nicht, muss ich das regeln? Wie muss ich das regeln? Sodass du ja eigentlich immer im Lernprozess bleibst. Mhm. Und du zeigst sehr gut, dass dieser Lernprozess eigentlich nie aufhört. Ja. Und ich bin echt gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Bin mir sehr sicher, dass sie noch weitergehen wird, weil du schon einfach in deinen Jahren viel Erfahrung gesammelt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute daraufhin. Wenn du jetzt sagst, boah, das, was Jazz gesagt hat, das, was sie erzählt hat, finde ich irgendwie total neugierig. Schau mal einfach auf ihr Profil. Da wirst du viel rund um das Unternehmertum finden. Vor allem als Frau. Wenn du eine Frau bist, dann hörst du noch genauer hin. Du kannst gerne nochmal am Ende sagen, was du kurz neben der Kurzzeitvermietung noch machst, weil das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Und dass du einfach einen Blick dafür kriegst, was vielleicht noch möglich ist. Und da lade ich dich auf jeden Fall mal ein. Schau auf die Seite vorbei und überzeug dich selbst. Genau, ich habe es kurz angeteasert. Jess, du hast ja, die Kurzzeitvermietung ist ein Bereich, aber du machst ja noch weitere Sachen. Was ist es dann genau?
Also eins fange ich bald an. Das hat auch was mit der Kurzzeitvermietung zu tun. Das andere ist mehr wirklich in den Richtung finanziellen Aufbau. Es ist bei mir halt wirklich so, ich war immer angestellt. Am Ende des Monats kam immer ein Gehalt, damit bin ich umgegangen und wenn es weg war, war es weg. So nach dem Motto, aber es kommt immer wieder. Jetzt bin ich halt selbstständig und habe dann festgestellt, okay, alles, was ich reinbekomme, muss aber auch gut angelegt und investiert sein und es muss auch funktionieren, dass ich auch lerne, weil das war eigentlich mein Ziel, mehr finanzielle Freiheiten sich aufzubauen und bin dann natürlich auch in ein Online-Business gestartet, weil bei mir läuft alles online ab. Das ist so das Main bei mir. Und habe dann mich dazu entschlossen, in die finanzielle Bildung zu gehen und mich da einfach mal so ein bisschen weiterzubilden, was das Online-Business angeht, was die Investitionen in dem Bereich angeht. Und habe dann natürlich mit einem Franchise-Unternehmen eine Kooperation beziehungsweise arbeite mit denen eng zusammen, um eben halt wirklich den Menschen, bis vor allen Dingen Frauen, also wirklich Frauen speziell, einfach weil ich gemerkt habe, auch ich selbst gemerkt habe, wir haben uns damit nie auseinandergesetzt. Es war irgendwie immer die Männerarbeit für die und wir haben dann irgendwann gesehen auf dem Konto, okay, da ist was so, ne? Und gerade speziell bei Frauen möchte ich einfach darauf aufmerksam machen, einfach auch mal wirklich zu investieren, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, die 100 Euro, dafür kaufe ich mir jetzt vielleicht nicht eine neue Tasche, sondern sieh zu, dass ich das ordentlich anlege. Und das ist jetzt gerade so aktuell mein Business, was ich jetzt auch neben dem Fevo-Business mache. Und es kommt tatsächlich im Bereich Fevo-Business noch was anderes dazu. Und zwar das Co-Hosting.
Okay.
Genau, richtig. Das Co-Hosting, denn ich kenne mich halt, ich habe mir dann gedacht, okay, ich find's cool, dass ich meine eigenen Ferienwohnungen habe, aber viele da draußen haben auch ihre Ferienwohnungen, aber wissen noch gar nicht, wie digitalisiert sie das gestalten können. Und wie einfach es ist, in dieses Digitalisierte reinzugehen. Und haben manchmal auch keinen Bock darauf, weil ich habe auch Investoren, die sagen, oh, ich will das selbst betreiben, aber ich habe so viel Job, ich habe so viel zu erledigen, kannst du das nicht machen für mich? So oft habe ich die Anfragen bekommen und habe dann gedacht, okay, schon Bock, aber ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und dann habe ich mich da auch weiterbilden lassen durch Podcaste und YouTube und habe festgestellt, dieses Co-Hosting ist doch ein sehr interessantes Thema für diejenigen, die wirklich sagen, ich möchte unbedingt in dieses Thema rein, habe aber wirklich kein Eigenkapital. Wirklich nur, ich sag mal, monatlich 200 Euro zur Verfügung oder 100 Euro zur Verfügung. Um erstmal den ersten Start kann ich empfehlen, ins Co-Hosting zu gehen. Sich dann nur die Digitalisierung sich anzueignen, weil man den Vorteil hat, man hat keine Ferienwohnungen, man hat keine Verantwortung oder sonstiges, sondern man hilft einfach Menschen dabei, kundenservice-technisch deren Ferienwohnung voranzubringen. Und das kann auch Umsatz bringen in einem Monat. Genau.
Ja, absolut, absolut. Ja. Also wir haben da auch erfolgreiche Kunden in dem Bereich und da ist der Markt auch noch echt riesig. Wir sind dieses Jahr, im Übrigen können wir da gleich auch nochmal auf die Kalender schauen, auf der Fevo-Messe in Husum, bei der Domizil Husum.
Okay.
Und dort sind dann ganz viele Aussteller, Co-Hosts, normale Hosts, Dienstleister. Und da wird es auch nochmal spannend zu sehen, wie der Markt sich gerade entwickelt, was es an Neuigkeiten gibt. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, Booking und Airbnb werden dieses Jahr auch dabei sein. Ich möchte nichts Falsches sagen, sodass man sich auch auf jeden Fall mit Playern austauschen kann. Und wichtig ist, so wie du sagst, auch da immer up to date zu bleiben, weil es wird sich immer was ändern. Es
Richtig.
Wird immer was Neues dazukommen, ne?
Richtig, weil wie gesagt, ich finde es natürlich immer ganz cool, auch seine eigenen Ferienwohnung, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, auch ich will nur eine Wohnung haben, aber ich will auch in dieses Online-Game reinkommen und möchte aber, oder der eine sagt, oh, das ist mir alles zu riskant, wenn ich das nicht hinkriege, dann bricht mir das alles zusammen und
Ja,
so
ja,
weiter und so
ja.
fort. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch, dieses Co-Hosting. Und ich habe es für mich entdeckt, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, ich habe doch das Wissen. Ne, warum helfe ich nicht einfach und schaffe einfach Lösungen, weil dadurch kann ich mir auch ein zusätzliches Nebeneinkommen machen, bin trotzdem ortsunabhängig, denn ich kann mir aussuchen, wo meine Kunden sind. Ich kann es mittlerweile steuern. Es gibt viele Rubriken in dem Bereich. Auch viele sagen sich ja, wie willst du das mit deinen Reinigungskräften machen und so weiter. Das kriegt man alles digital. Man muss gar nicht vor Ort sein. Selbst die Besichtigungen muss ich nicht mal mittlerweile machen, weil es einfach alles mit dem Laptop und mit dem Handy funktioniert.
Ah, sehr cool, sehr cool. Da werden wir auf jeden Fall nochmal gesondert zu sprechen. Wenn du bis jetzt sagst, hey cool, hat mir auf jeden Fall geholfen, hinterlass dem Podcast oder dem YouTube-Video gerne ein Feedback und vor allem vernetz dich mit der Jess. Wir werden die Kontaktdaten in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn du ein Feedback für uns hast, hinterlass es uns auch gerne als Direct Message oder wie auch immer. Jess, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du dir einen Moment genommen hast und ja, weiterhin maximale Erfolge auf eine tolle Zusammenarbeit und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, vielleicht zur Co-Hosting-Strategie.
Ja, genau. Alles klar. Gern.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.